Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kill the Darlings. Werde zum Samurai der Meetings. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Worum geht's heute? Es geht um Moderation als Kampfkunst. Und nein, ihr müsst euch jetzt nicht alle einen gelben Einteiler anschaffen und eine Katana von Hattori Hanzo zulegen. Mit Moderation meine ich auch gar nicht Ilna, Lanz und Will, auch wenn wir nachher sicher auch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte über die Kunst reden, zum Schiedsrichter, zum Fluglotsen, zum Gatekeeper oder zum Türsteher zu werden. In Besprechungen, in Meetings, ja sogar in Vereinsversammlungen oder bei Elternabenden. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wegen der notwendigen Produktivität solcher Treffen. Endlose Meetings, großes Palaver und am Ende sind alle beleidigt und es gibt kein Ergebnis. Kann man dagegen was tun? Ja, man kann dagegen was tun. Man kann Gespräche lenken und man kann Gespräche führen. Und man kann Meetings so zu nützlichen Produktivitätstools ausbauen. Ist das leicht? Vermutlich nicht. Ja, und jetzt? Keine Panik, wir lernen heute alle, wie das funktioniert und von wem. Logisch, von Dr. Peter Modler. Lieber Herr Dr. Modler, ich freue mich riesig, dass Sie hier sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern, und besonders großartig heute erstmalig in Präsenz.
Ja, ich bin gern hier, Frau Bayrich.
Schön, dass Sie da sind. Ich werde Sie heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist unsere vierte gemeinsame Episode und alle Lauscher, ich weiß es genau, ich wurde auch schon angeschrieben, haben sehnlich auf Folge 4 gewartet. Deswegen glaube ich, erübrigt sich die Vorstellung. Ich werde aber natürlich alle Folgen nochmal in den Shownotes verlinken. Ich bin bekanntermaßen ein bekennender Fan Ihrer Bücher und dementsprechend habe ich selbstverständlich auch, wenn Höflichkeit reinhaut, gelesen. Und das Buch stammt zwar aus dem Jahr 2022, ist jetzt aber aktueller denn je. Und ich bin ehrlich, ich war ein bisschen überrascht. Es ist sehr politisch. Auf die politischen Aspekte werde ich gerne zum Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen eingehen. Das kann ich nicht links liegen lassen. Ich möchte aber jetzt erstmal über Meetings aller Art sprechen. Und an der Stelle noch eine Bitte an unsere Lauscher. Wenn ihr die Episoden 81, 82 und 93 noch nicht gehört habt und den Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Kommunikation noch nicht kennt, dann bitte jetzt auf den Pauseknopf drücken und unbedingt diese drei Episoden vorab hören, damit ihr alle komplett folgen könnt. Ich glaube aber, meine Lauscher sind auf Zack. Alle kennen den Unterschied zwischen High Talk, zwischen Basic Talk, zwischen Move Talk. Und deswegen glaube ich, können wir das heute voraussetzen. Herr Modler, lassen Sie uns direkt einsteigen. Wenn ich als Anwältin, als Anwalt, nicht gerade als Einzelkämpfer tätig bin, so ohne Personal, ohne direkte Interaktion mit Kollegen, dann kenne ich Sie vermutlich, die schier unendlichen zahllosen Meetings, Besprechungen, Sitzungen aller Art. Was genau macht den Unterschied aus zwischen einem absoluten Zeitverschwendungsmeeting und einem Meeting, das wirklich produktiv ist, das am Ende alle verlassen und das Gefühl haben, hey, wir haben heute was geschafft, wir haben was erreicht, wir haben Fortschritte gemacht, ich fühle mich zufrieden und beflügelt?
Naja, ich würde mal sagen, dass das ist gar nicht so, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es sind so ein paar grundlegende Regeln, die da eingehalten werden müssen. Nummer eins ist, ich muss überhaupt erstmal wissen, um was es geht in dem Meeting. Sollte ich vorher wissen, kann ich mich inhaltlich mal ein bisschen drauf einstellen. Ich sollte wissen, wie lange das Meeting sein soll. Also ein sicherer Garant dafür, dass das ganze Ding an die Wand fährt, ist Open End. Sicherer Garant. Dann sollte ich auch wissen, ob es jemanden gibt, der das Meeting leitet. Und wenn ja, wer das ist. Es muss auch klar sein, wer überhaupt einlädt zu dem Meeting. Also die Frage, wer soll teilnehmen und wer vielleicht besser nicht. Es gibt eine Menge Firmen, große und kleine Firmen, die sich allein schon um diese Frage rumdrücken, weil sie es irgendwie allen recht machen wollen. Und dann ist es doch toll, wenn die ganze geschäftliche Familie mit am Tisch sitzt, dass von den 15 Leuten, die dann im Raum sitzen, eigentlich nur drei eine Ahnung von dem Thema haben und vielleicht zwei produktive Partner und der ganze Rest dann nur noch dabei sitzt, weil jemand fand, ist doch ganz nett, wenn alle versammelt sind. Völlig grotesk. Also im Grunde sind die Regeln gar nicht so schwierig, aber was mich immer wieder wundert, ist, wie gering der Stellenwert in Firmen und allen möglichen Organisationen, übrigens in allen Branchen, wie gering der Stellenwert ist von so einer Rolle von jemandem, der so ein Meeting leitet, dazu einlädt und das dann auch leitet. Und im schlimmsten Fall läuft es dann so, 5 Minuten bevor das Meeting anfängt, läuft der Chef auf dem Gang an der Praktikantin vorbei und sagt ihr so aus dem Mundwinkel, das kannst doch du heute machen. Und dann wird da jemand sehr wahrscheinlich geopfert und wahrscheinlich läuft's auch nicht besonders gut und da geht dann jemand raus, der hat Horror, das überhaupt jemals wieder machen zu müssen. Und das ist einfach blöd. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte diese Frage Gestaltung von Meetings und das Ganze kulminiert dann in dieser Rolle der Moderatorin oder des Moderators. Das halte ich für die entscheidende Bedingung für das Zustandekommen von Produktivität überhaupt. Ich bin mir ganz sicher, Sie wissen ja selber, was die Einführung von neuer Software in Firmen kostet. Das sind ja ungeheure Summen. Das hat ja weitreichende Konsequenzen bis so weit, dass dann Firmenstrukturen völlig lahmgelegt werden für Monate, vielleicht sogar Jahre. Die Produktivität ist dann manchmal hinterher zweifelhaft. Aber was halt viel billiger wäre und wo die Produktivitätssteigerung geradezu vorhersagbar ist, das ist die Ausbildung von Moderatorinnen und Moderatoren.
Weil Sie das gerade sagen, Kostenpunkt, das ist das ganz Spannende. Sie haben in Ihrem Buch auch angesprochen, eine Studie der Doodle AG war es, glaube ich. Man könnte ja meinen, so ein Meeting ist nur Zeitverschwendung. Es ist aber auch Geldverschwendung. Ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht, die Sie erwähnen in Ihrem Buch. Und zwar hat Doodle, was Sie noch als optimistisch bezeichnet haben, unterstellt, dass in den meisten Firmen, Kanzleien, Unternehmen pro Woche 2 Stunden jeder Mitarbeiter in ineffizienten Meetings vergeudet. Und Doodle hat das umgerechnet, also in dem Fall in Dollar wegen der Vergleichbarkeit, und kam für Deutschland auf einen Verlust von sage und schreibe 73 Milliarden Dollar. In der Schweiz glaube ich 33, in Großbritannien 58, in den USA klar viel größer waren es noch viel mehr, ich weiß es nicht genau, 399 Milliarden. Und mit einbezogen wurden eben die ganzen Ressourcen, die vergeudet werden, die Arbeitszeit. Das heißt, es ist ja nicht nur aus Gründen der Zeitersparnis wichtig, sondern einfach aus ökonomischen Gesichtspunkten offensichtlich Meetings zu strukturieren und zu leiten.
Absolut. Ich meine, da sitzen dann jede Menge Leute in den Steuerungszentralen der Konzerne oder der Betriebe und überlegen sich, wo kann man denn jetzt Geld einsparen? Oder wie können wir denn mit wenig Invest die Produktivität steigern? Und am Ende landet man dann bei der Anschaffung von irgendwelchen teuren Maschinen, die einen einzigen Arbeitsgang überflüssig machen in Zukunft. Oder von der Software, wo es tatsächlich dann 3 oder 4 Schritte schneller geht. Muss ich dann allerdings laufend jemanden bezahlen, der die Software überwacht. Aber was da völlig unter den Tisch fällt, ist sowas wie die Effizienzsteigerung in Meetingkulturen. Das ist ein echter Gatekeeper. Ja, also da steht jemand an einem engen Tor. Und wenn man durch dieses Tor durchgeht, dann kommt man in einen Bereich, wo tatsächlich eine schöpferische Kommunikation möglich ist. Wo sowas wie Zuhören überhaupt möglich ist. Wo eine sachliche Auseinandersetzung überhaupt erst möglich ist. Wenn aber der Zugang durch dieses Gate nicht professionell gemanagt wird, dann kommt man halt gar nicht erst durch.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, ganz unabhängig davon, wie groß das Unternehmen oder die Kanzlei ist. Das ist ja für kleine Einheiten genauso wichtig. Ja. Weil Sie jetzt gerade sagten, Ausbildung von Moderatoren. Ich finde es ganz spannend. Ich bin jetzt nur auch schon eine Weile auf dem Arbeitsmarkt, habe in verschiedenen Kanzleien gearbeitet, in verschiedenen Arbeitsumfeldern und stehe auch in engem Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Und ganz häufig hört man, naja, die Meetings leitet bei uns der Chef. Das wird ganz häufig automatisch zur Chefsache gemacht. Und dann frage ich mich, ist es denn wirklich sinnvoll, dass die Leitung des Meetings in der Hand der Person liegt, die letzten Endes auch der Entscheider ist für alles, was nach dem Meeting kommt. Ist das eine gute Idee? Also jetzt mal vorausgesetzt, der Chef kann das zufällig. Oder wäre es grundsätzlich gut, das diese beiden Ebenen zu trennen?
Na, ich würde dann Unterschied machen vom Kontext. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es besser, wenn das jemand macht, der nicht entscheidet. Aber ich würde zwei Modi unterscheiden, zwei Kontexte, in denen es einfach auf was anderes ankommt. Und das eine ist der Aktionsmodus unter Druck, wo also in kurzer Zeit eine Menge Entscheidungen fallen müssen, wo es um viel Geld geht und wo die Deadlines schon fast erledigt sind. Beispiel Feuerwehrkommandant, wenn es brennt. Das wäre der eine Modus, also ein totaler Fokus-Modus. Und der andere Modus ist aber, da geht es um was anderes, da geht es nämlich darum, dass man sich ein bisschen Zeit lassen kann und dass es wirklich darum geht, so viele Gesichtspunkte wie nur möglich zusammenzubringen und die in ein Gespräch zu bringen. Das kann ich in der Regel nicht unter einem ausgesprochenen Zeitdruck. Da brauche ich ein bisschen, müssen die Deadlines weg sein. Dann kann ich das machen. Also ein Chef, der Bescheid weiß von der Sache und wenn der Kittel brennt, sagt man bei uns, und wenn der Kittel brennt, dann wird der wahrscheinlich halt notgedrungen solche Notstandsmeetings schnell und effizient durchführen müssen. Wenn das aber nicht nötig ist, dann ist es wahrscheinlich besser, produktiver, wenn man die Funktionen trennt. Es gibt da aber einen Haken bei der Sache. Und der Haken ist, dass viele Chefinnen und Chefs nicht so souverän sind, dass sie wissen, wie weit die Verantwortung und die Pflichten und die Macht der Moderatorin und des Moderators geht. Weil von der Sekunde an, wo ich als Vorgesetzte jemandem sage, das Meeting moderierst du, bedeutet das, dass wenn ich an diesem Meeting teilnehme, dann bin ich nur noch ein Teilnehmer in diesem Meeting. Und die Moderatorin oder der Moderator entscheidet, was da läuft, nicht ich. Obwohl ich ansonsten der Chef bin. Also das klassische Beispiel ist, ich sage einem Mitarbeiter als Chef des Betriebs, ich habe es immerhin gegründet, ja, also ich weiß, um was es geht. Im Zweifelsfall weiß ich das jahrzehntelang und bin gewohnt, mich durchzusetzen. So, und jetzt sage ich da jemandem, jetzt mach mal du das, leite du das, okay, gut. Die Person bereitet sich tatsächlich auch vor. Das Thema ist bekannt, ist auch bekannt, wie lange es geht. So, und dann, und die Tagesordnung ist auch bekannt. Und dann fängt das Meeting an. Tagesordnungspunkt 1, okay. Tagesordnungspunkt 2, da greife ich als Chef mal ein, weil ich finde, das ist zu Unrecht Tagesordnungspunkt 2. Das sollte nach hinten rutschen, sollte eigentlich Punkt 8 sein. Deswegen sage ich, wisst ihr was, wir reden jetzt nicht über Punkt 2, wir reden über Punkt 8. So, jetzt sagt die Moderatorin, wahrscheinlich zu Recht, Moment mal, wir hatten uns doch geeinigt, das ist jetzt Punkt 2. Dann sage ich, kann schon sein, aber ich bin der Chef, das wird jetzt also Punkt 8. In der Sekunde ist die vorbei. Rolle der Moderatorin im Eimer.
Ja.
Und die kann dann versuchen, für den Rest des Meetings die Sache einigermaßen anständig noch über die Bühne bringen, aber der Chef hat damit ihre Rolle so untergraben, da muss man die Scherben erstmal zusammenlesen. Das heißt, worauf ich raus möchte, ist, als Chefin oder Chef sollte ich so souverän sein, jemandem die Moderationsrolle, wenn ich die schon übergebe, dann muss ich es auch meinen. Und dann muss ich mich genauso ordnungsgemäß zu Wort melden, wenn ich was sagen will, wie alle anderen. Dann muss ich es hinnehmen, dass mir jemand, der die Moderationsrolle hat, ins Wort fällt, wenn ich zu viel quatsche. Und dann muss ich mich zur Ordnung rufen lassen, wenn ich mich nicht an die Tagesordnung halte. Das ist dann im Dienst der Sache eben nötig und das funktioniert leider oft.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist eine gewisse, schreiben Sie auch im Buch, eine gewisse Machtposition, und ich meine das durchaus positiv. Und die muss man haben, verteidigen, und die muss man aber dann der Moderatorin oder dem Moderator auch zugestehen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Was ich noch ansprechen möchte, ist, ich muss ja nicht nur wissen, wie ich lenke und leite, sondern ich muss ja als Moderatorin letztlich auch eine kleine Sprachwissenschaftlerin sein. Wer hätte das gedacht? Ich muss mich auskennen mit horizontaler und vertikaler Kommunikation. Und das Buch heißt ja, wenn Höflichkeit reinhaut. Und wenn ich es richtig verstanden habe, macht es ja auch einen großen Unterschied, ob ich vertikale Höflichkeit meine oder horizontale Höflichkeit. Mhm. Bevor wir jetzt so zu den einzelnen Störungselementen und so kommen, beschreiben Sie oder erklären Sie uns doch mal den Unterschied zwischen höflicher Moderation im Sinne von vertikal und von horizontal.
Naja, Höflichkeit, Höflichkeit bedeutet nun mal in diesen beiden Sprachsystemen was Unterschiedliches. Also wann empfindet ein vertikaler Vertreter oder eine vertikale Vertreterin etwas als unhöflich? Vor allem dann, wenn der Rang, den diese Person hat, nicht anerkannt wird. Also wenn sobald die das Gefühl kriegen, scheinbar wird hier mein Rang nicht gesehen oder das wird hier jetzt gerade unterminiert oder ich kann meinen Rang nicht zeigen oder ich kriege hier gar nicht das Revier, das für mich besonders wichtig ist. Das ist eine Weichenstellung. Wenn man die verpasst, dann sind die Chancen groß, dass aus diesem Meeting, da wird diese Person nicht mehr besonders kooperativ sein. Wenn ich aus einem horizontalen System komme, dann bedeutet Höflichkeit, ich gebe dir einen Vorschuss an Zuneigung, an Zugehörigkeitsbotschaften, liefere dir vielleicht sogar als allererstes ganz detaillierte inhaltliche Informationen und ich hoffe, dass du das gleichermaßen zurückgibst. Und wenn dann aber was anderes zurückkommt, also ich erzähle über mein Privatleben 4-5 Sätze, ich erklär dir, wie es mir geht, selbstverständlich duzen wir uns, ich mache eine Bemerkung zu deinem Outfit, wie toll ich das heute wieder finde. Und dann kommt auf der anderen Seite nichts dergleichen, sondern kommt auf der anderen Seite jemand, der sagt, ich bin der Geschäftsführer hier, wer sind Sie eigentlich? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, die sich jetzt mit ihrem horizontalen Höflichkeitsverständnis so weit vorgewagt hat, gerade in Meetings so oft frustriert, dass die dann für den Rest des Meetings blockiert ist. Und insofern ist es halt auch für die Rolle der Moderation in so einem Meeting wichtig, erstens mal zu erkennen, zu was für einem System gehört wer, und dann in der Lage zu sein, zu switchen zwischen diesen Systemen. Das bedeutet am Anfang, diese Anfangsphasen von der Moderation in so einem Meeting sind nun mal besonders wichtig. Das bedeutet, ich muss gegenüber den Vertikalen im Raum von Anfang an klar machen, was meine Rolle ist. Und das muss ich explizit aussprechen, womit viele Horizontale bereits ein Problem haben, weil sie denken, es stand doch in der E-Mail drin, wieso soll ich das jetzt nochmal sagen? Aber gegenüber Vertikalen muss es nun mal ausgesprochen werden. Hallo zusammen, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Okay, danke. Ja, bin ich orientiert und weiß, du hast da jetzt einen gewissen Anspruch formuliert. Gut, wo ist wohltuend, dass du das machst. Wenn ich aber dann sehe, dass in dem Meeting nicht nur Vertikale sitzen, die das jetzt ganz großartig finden, dass da jemand klar gemacht hat, wer hier der Bestimmer ist oder die Bestimmerin, sondern wenn ich sehe, da sitzen auch noch Leute drin, die verdrehen jetzt die Augen. Oder die fühlen sich offensichtlich ein bisschen komisch behandelt, dann muss ich denen ein Zeichen der Zugehörigkeit geben, und zwar auch schon am Anfang des Meetings. Das heißt, ich muss denen wirklich sagen, ich muss denen emotionale Zeichen geben. Muss ein bisschen was zu mir sagen oder ein bisschen Smalltalk machen.
Also das ist dann, wie geht's der Familie oder so?
Ja, so irgendwas, ja. Oder, ich habe bei dir war ja noch ziemlich lang Licht im Büro gestern und weiß der Henker was irgendwie. Das bedeutet, ich muss laufend wechseln zwischen Spielbein und Standbein. So, und dann habe ich das kann ich alles erledigen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und aufwendig an, ist aber in der Regel eine Sache von vielleicht 2 Minuten. 2-3 Minuten, das muss ich am Anfang des Meetings machen. Und dann wird die Sache laufen.
Das heißt, wir haben schon 2 wichtige Punkte, nämlich einmal letztlich die Leitungsfunktion, die ich selbst anerkennen und auch ausüben muss. Dann die sprachwissenschaftliche Ebene. Und weil Sie gerade sagten, Standbein, Spielbein, das hat mir auch sehr gut gefallen. Sie vergleichen ja die Aufgabe der Moderatorin, des Moderators mit 2 ganz plakativen Beispielen. Nämlich einmal Schiedsrichterin, Schiedsrichter und Lotse und Lotsin im Tower. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen näher erklären, weil dann kann man sich das noch ein bisschen besser vorstellen, was die Aufgaben, die Hauptaufgaben der Moderation in so einem Meeting sind.
das Beispiel Fluglotse im Tower, das finde ich deswegen ein wichtiges Beispiel, weil so eine Fluglotsin oder so ein Fluglotse, die setzen sich ja nicht mit einem Vorgang auseinander. Die hocken ja nicht vor einem einzelnen Bildschirm und dann sehen die, ah, da kommt jetzt ein Flugzeug, ah, da gucke ich jetzt mal zu und dann rufe ich die mal kurz an und sage denen eine Funkverbindung, sage ich ja, gutes Wetter heute, ihr könnt jetzt mal die Landebahn sowieso nehmen. Ich weiß nicht, ob das jemals so der Fall war, aber die Realität sieht halt anders aus. Die Realität ist, es sind 4 oder 5 Bildschirme, auf die gleichzeitig gucken. Dann sehen die da in unterschiedlichen Farben jede Menge Vektoren, die sich parallel bewegen. Und sie müssen mindestens 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 5 Flugzeugen gleichzeitig eine Kommunikation ermöglichen. Das heißt, der Aufmerksamkeitszustand, in dem die sich befinden müssen, das ist ungeheuer. Klammer auf, ist übrigens auch der Grund, warum Fluglotsen und Fluglotsinnen nicht ihr Leben lang diesen Job machen können. Weil die Awareness, die ich da jeden Tag haben muss, wovon viele Menschenleben abhängen, da ist irgendwann mal Schluss. Ja. Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde mal sagen, die Fluglotsen machen Moderatorinnen oder Moderatoren klar, wie offen ihr Geist und ihre Wahrnehmung für so ein Meeting eigentlich sein muss. Weil da ja laufend kommuniziert wird, und zwar auch dann, wenn jemand gerade nicht sich verbal äußert, wird trotzdem kommuniziert. Also genau, Sie machen jetzt vor, jemand verschränkt die Arme. Ja klar, warum macht er das? Also jetzt ist gerade aus Sicht der Moderatorin oder des Moderators ein super interessantes Thema. Das Überleben der Firma hängt davon ab, wahnsinnig wichtig, ja, so geht um viel Geld. Und jetzt hockt da jemand und verschränkt die Arme.
Ist ein Move-Talk.
Ist ein Move-Talk. Guckt gelangweilt zum Fenster raus. Warum sollte ich so ein mächtiges Zeichen übersehen? Ich kann es auch nicht ungestraft übersehen. Ich muss da irgendwie drauf eingehen. Oder solche Sachen wie jemand steht auf, geht zu dem Seitentischchen, wo die Getränke sind, und fängt an, damit rumklimpern. Oder noch viel schlimmer: Google Doodle hat ja in der Untersuchung, die Sie vorhin erwähnt haben, da haben wir auch Störfaktoren identifiziert. Und da gehört nun mal ganz oben hin, da findet eine Kommunikation statt. Jemand anders nimmt das Handy und tippt da irgendwas wahnsinnig Wichtiges auf dem Handy rum. Ich meine, deutlicher kann man ja nicht sagen, du bist jetzt gerade total uninteressant.
Ja, oder auf dem Laptop, klar.
Ja, ich meine, das sind alles so Dinge. Das heißt, die Awareness, die ich dafür brauche, das ist wirklich eine 360-Grad-Awareness. Das muss ich mir klar machen. Also ich kann da nicht als Moderatorin oder Moderator in so ein Meeting reingehen und innerlich mit total viel anderen Dingen beschäftigt sein und dann kommt noch eine Textnachricht hoch von irgendjemandem. Mein Mann fragt mich, soll er jetzt dieses Sonderangebot im Supermarkt wahrnehmen oder nicht? Verstehen Sie, was ich meine? Ich brauche tatsächlich einen Fokus. Deswegen finde ich dieses Beispiel mit den Fluglotsen auch
unbedingt. Wird ja auch je größer die Gruppe, desto schwieriger und anstrengender wird das, ja.
Absolut, absolut.
Und Schiedsrichter wäre dann quasi die Leitungsfunktion.
Ja, und die Sache mit den Schiedsrichtern, ich habe ja als Beispiel genommen die Bibiana Steinhaus, eine Frau, die ich wirklich bewundere, die sich durchgesetzt hat auf dem Fußballplatz bei großen internationalen Spielen. Und wenn man sich mal anguckt, wie diese Frau Spiele gepfiffen hat, dann sieht man eben ganz deutlich, wie hoch der Anteil von Move-Talk ist, den die da permanent einsetzt. Übrigens ja auch, sie hat nun mal auch ein klares Rollenverständnis. Ja. Also im Grunde ist das ja auch eine Bedingung für die Übernahme dieser Moderationsrolle. Ich muss mir, bevor ich den Raum betrete, überhaupt erstmal klar machen, in was für einem State of Mind ich da jetzt reingehen muss. Ich bin dann nicht mehr die Praktikantin, wenn ich tatsächlich diese Rolle übernommen habe. Nein, ich bin die Moderatorin. Und das heißt, für die Dauer dieses Meetings bin ich die Nummer 1. Muss mal klar sein. So, dann mache ich Tür auf und mit diesem Mindset gehe ich dann da rein. Und das macht jemand wie die Bibiana Steinhaus. Ich meine, sie pfeift ja jetzt nicht mehr, aber das hat sie ganz systematisch gemacht. in der Kabine der Schiedsrichter sich darauf vorbereiten. Es gibt eine Menge Material, das sie auch publiziert hat, was sie als Vorbereitung, wie sie sich auf so ein Spiel vorbereitet. Im Grunde kann man da fast alles eins zu eins übertragen auf normale Meeting-Situationen. Die recherchiert, bevor sie so ein Spiel pfeift, welche Spieler in den Mannschaften welche Eigenheiten haben. Die recherchiert, in welcher vertraglichen Situation sind die wahrscheinlich. Also gibt's da welche, die sich besonders profilieren wollen auf dem Platz, weil sie wollen sowieso irgendwann mal den Absprung von der Mannschaft machen und stehen eigentlich in so einer Bewerbungssituation auf dem Platz, was sie womöglich dazu verführt, dramatische Aktionen zu machen, die aber mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. Die recherchiert, in welcher wirtschaftlichen Situation sind die Clubs. Weil da verhalten sich die Spieler anders. Also die hat eine ganze Menge Vorwissen, das an sich mit dem Spielablauf, mit dem direkten Spielablauf gar nichts direkt zu tun hat. Aber damit sie verstehen kann, wie die Spieler jetzt wahrscheinlich gleich auftreten werden, hat sie sich so akribisch vorbereitet. Und dann geht sie auf den Platz, dann pfeift sie das Ding an und dann entscheidet sich alles daran, wie sie in den ersten 20 Minuten ihre Autorität etabliert. Und wenn sie das nicht macht, dann rutscht ihr das Spiel aus der Hand, ist es im Eimer. Also,
das ist ja vergleichbar mit der Situation, wenn der Chef dann eben die Tagesordnung ändert. Ja, ne?
Also genau,
das ist ja
absolut,
auch genau dieselbe Situation.
Absolut.
Schönes Beispiel. Sie hatten auch noch ein weiteres Beispiel im Buch, das hat mir auch gut gefallen, deswegen Kampfkunst, Parallele zum Samurai. Und da gab es die Lehre vom Platzregen. Das fand ich sehr schön, weil das ist wieder eine weitere Eigenschaft, die eine Moderatorin und Moderator mitbringen muss. Ja. Vielleicht wollen Sie uns mal kurz erzählen, was Inhalt der Lehre des Platzregens ist.
Ja, das ist so eine Geschichte, so eine Lehrgeschichte aus dem Hagakure. Das Hagakure ist so ein Lehrbuch für Samurai aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, 17. bis 18. Jahrhundert. Und da wird genau diese Geschichte erzählt, um zu erklären, mit was für einem Gemütszustand ein Samurai sich gegenüber Widerständen verhält. Und die Geschichte sieht so aus, da ist so ein Wirtshaus und der Samurai lehnt am Eingang und guckt raus. Und es regnet in Strömen. Es regnet in Strömen und es ist klar, das ist eine halbe Überflutung. Ja, unglaublich, was der Himmel da gerade runterkippt. So, und jetzt, was macht denn jetzt ein Samurai? Also der könnte sagen, oh, blöd, dass es jetzt gerade so regnet, ich gehe jetzt lieber rein und trinke mal noch einen Tee oder einen Sake oder irgendwas. Könnte er machen. Würden alle verstehen. Hätten alle Verständnis dafür. Aber ist ein Samurai. Also von dem erwartet man mehr. Und dann sagt es Hagakure, der Samurai schaut sich den Regen an. Und er sieht, wie sehr es regnet. Und er weiß, er kann vorhersehen, wenn er da jetzt rausgeht, dann wird er innerhalb kürzester Zeit nass bis auf die Haut. Bis auf die Knochen wird er durchnässt werden. Es wird nicht gut werden. Es wird nicht nett, es wird nicht angenehm. Und nachdem der Samurai sich das klar gemacht hat, was jetzt gleich passieren wird, geht er in den Regen.
Deswegen hat mir das so gefallen. Weil ich glaube, wenn man vorher akzeptiert, ich werde jetzt ziemlich nass, dann gehe ich raus und dann werde ich halt ziemlich nass.
Genau.
Und deswegen hat mir das so gut gefallen, weil wir haben jetzt richtig viele Eigenschaften schon gesammelt, die man als Moderator oder Moderatorin mitbringen muss. Eben das Sprachverständnis für die verschiedenen Ebenen. Man muss seine Position kennen, seine Aufgabe, die auch ausführen und das eben auch, wenn es unangenehm wird. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns doch vielleicht, weil die es eben auch schon ansprachen, so typische Meeting-Situationen an. Jeder, der schon viel in Meetings saß, der kennt das, irgendeiner stört immer. Ein paar Beispiele hatten wir eben schon genannt. Es gibt verschiedene Arten der Störung, je nachdem, ob man eben horizontal oder vertikal kommuniziert, den muss ich wahrscheinlich auch unterschiedlich begegnen. Denn ich gehe davon aus, dass auch je nachdem, ob man horizontal oder vertikal ist, man diese Störungen auch unterschiedlich wahrnimmt oder sie einen unterschiedlich betreffen. Das heißt, es treffen auch da wieder Sprachuniversen aufeinander. Und sie haben, glaube ich, deswegen auch nicht ohne Grund die Men in Black zitiert. Also Wir haben unterschiedliche Störungen von unterschiedlich Kommunizierenden. Was sind denn die klassischen Störungen, abseits von denen, die wir jetzt schon hatten? Also auf dem Handy hatten wir, auf dem Laptop. Was wäre da noch? Wahrscheinlich dazwischen Gequatsche?
Ja, das sowieso, aber es fängt da schon viel früher an. Die erste Störung wäre, jemand kommt zu spät.
Ja.
Also das Meeting ist terminiert auf 15 Uhr und da kommt jemand 15.10 Uhr. 10 nach 3. Kann mal vorkommen, ja. Also war mit der S-Bahn unterwegs und da war irgendwie was. Der Henker was, kann passieren. Wenn ich das dann mal kurz klarstelle, muss ich da vielleicht gar nicht weiter drauf eingehen. Muss vielleicht gucken, dass der dann anschlussfähig ist, muss vielleicht was nachtragen. Okay, aber wenn derselbe Typ dreimal zu spät kommt, also es ist ein Routine-Meeting, einmal in der Woche haben wir unseren Jour fix und dann kommt immer derselbe Typ dreimal zu spät.
Das ist auch ein Statement.
Das ist ein Statement. Also ich kann da nicht, ich kann da einmal, kann passieren, zur Not kann es auch zweimal passieren, aber dreimal, das halte ich für eher unwahrscheinlich, vor allem wenn es immer derselbe Typ ist, dann ist es ein Statement und dann bedeutet es, ich darf da nicht drüber weggehen. Ich muss das thematisieren.
Ja, und das Statement wäre wahrscheinlich, also würde ich es verstehen, das, was ich bis eben gemacht habe, ist wichtiger als das, was ihr hier macht.
Aber hallo. Genau, oder? genau das ist das Statement. Also ich kann mir dann in die Tasche lügen und mir selber irgendwelche kopfmäßigen Entschuldigungen überlegen, die auf denen vielleicht theoretisch zutreffen könnten. Das ist deswegen in die Tasche lügen, weil das überhaupt kein Dienst für die Gruppe ist.
Aber das wäre ja wahrscheinlich auch ein Statement, dass alle Vertikalen als absoluten Affront verstehen würden. Jemand, der horizontal kommuniziert, wahrscheinlich nicht so stark. Ich würde mich wahnsinnig aufregen. Ich fände es maßlos respektlos.
Ja, und deswegen ist es auch so wichtig. Es ist ein ganz enorm starkes, großes Zeichen, wenn immer dieselbe Person so oft zu spät kommt für Vertikale. Und deswegen entscheidet sich an der Situation auch, ob die Moderatorin oder der Moderator, nachdem sowas passiert ist, zum dritten Mal weiterhin respektiert wird oder nicht. Also wenn sie oder er den Weg des geringsten Widerstands geht und das dann ignoriert, um des lieben Friedens willen, dann ist die Autorität im Eimer. Und so war es ja, so ist es ja wahrscheinlich auch gedacht gewesen. Also im Grunde ist es sowas wie eine Provokation, damit etwas passiert. Da kommt jetzt jemand zum dritten Mal, 10 Minuten zu spät, und eigentlich heißt die Botschaft, komm, was ist denn? Mach doch mal was. Ja? Thematisier das doch mal. Oder spiel doch mal mit. Ja?
Also ein bisschen austesten.
Ja, ich gebe dir doch jetzt hier gerade eine Vorlage. Ja, also bitte, verwandel die doch. Ja. Ach, und jetzt gehst du da nicht mit keinem Wort drauf ein. Du reagierst überhaupt nicht. Ah, blöd. Ja, also die Botschaft an alle Vertikalen, sie oder er hat überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel gespielt wird. Also warum sollten wir uns mit der Person noch weiter beschäftigen? Im Grunde ist es so ein Putschversuch. Es gibt Vertikale lieben das ja, in solchen Meetings so kleine Putschversuche zu machen. Ich muss das aber identifizieren als ja. Einladung zum Tanz. Und da muss ich irgendwas machen damit.
Und bei dem Tänzchen muss man mitgehen.
Bei dem Tänzchen muss ich mitgehen, sonst wird's mir nicht gut gehen. Und den anderen ja übrigens auch nicht.
Nee. Wobei ich mich gerade, also ich würde auch, ich glaube, die Botschaft abhängig davon verstehen wollen, wer diese Person ist. Weil es kann ja auch theoretisch jemand sein, der einfach notorisch unzuverlässig ist. Könnte ja auch eine horizontale Person sein. Wenn ich aber ja, weiß, es ist klar. Jemand, den ich vertikal einsortieren würde.
Naja, also der eine Aspekt dabei ist, was ist mit dieser einen Person, die das jetzt gerade macht, aber der andere Aspekt, und der ist für eine Moderation einer Gruppe fast noch wichtiger, der andere Aspekt ist, was für Rückwirkungen hat es auf den Kommunikationsstandard in der Gruppe?
Ja.
Weil wenn das mal einreißt, dass man sich so verhalten kann, ich habe vor vielen Jahren, als ich noch Firmen saniert habe, da war ich mal in einer Firma, da sollte ich rauskriegen, wo es eigentlich klemmt. Also ob es die Motivation der Mitarbeiter ist, die Kapitaldecke oder irgendwas. Und das Ganze fing an damit, ich habe eine Besprechung mit dem Geschäftsführungsteam gemacht. Es waren 4 Leute. Die war angesetzt am Vormittag um 10. Da kam der Geschäftsführer, um 10 war der Geschäftsführer da. 5 Minuten nach 10 kam noch einer. Eine Viertelstunde später kam der nächste. Und da war mir klar, was los ist. Ja, also wenn das der Standard ist, der sich dann da in einer Firma, die in Not ist, und dann schleicht sich da so ein Kommunikationsstandard ein, dann ist klar, woran es liegt. Es liegt an den Leitungsfiguren. Da muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen über die Mitarbeiter.
Ja. Was wären denn noch so klassische Störungen, die Doodle so ermittelt hat?
Ja, also eine ganz hohe Positionierung bei den Störungen von Google ist zum Beispiel Essen. Also stellen Sie sich mal ein Online-Meeting vor. Und da sind so 10 Bildkacheln zu sehen, so, und irgendwann holt mal jemand so eine Pizza raus, klappt den Pizzakarton auf, schneidet dafür alle sichtbar sich so ein Stück raus und dann schiebt er sich's rein und dann wird eben Pizza gegessen. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet vielleicht, dass er tatsächlich Hunger hat. Kann ja sein, ja, drei Nächte durchgearbeitet im Interesse der Firma, wenn man mal die was besonders Positives unterstellen wollen. Nicht, dass ich das toll finde, drei Nächte durcharbeiten. Aber die Regel ist, es bedeutet was anderes. Und die Regel bedeutet, eure Regeln sind mir relativ egal. Ich mache, was ich will, und ich lasse mich von euch in keiner Weise einengen. Und die Leute, das steht eben auch in diesem Doodle-Report drin. Die Leute, die das beobachten, die empfinden das als extrem unhöflich und abstoßend. Mal davon abgesehen, dass wenn in Großaufnahme ein kauender Mund gezeigt wird, womöglich mit offenen Mundbewegungen, vielleicht auch nicht das Motivierendste.
Leere Kachel ist vielleicht auch noch so ein, ich stehe auf und dann ist nur noch mein Stuhl zu sehen.
Im Grunde kommen wir dabei auf das Thema mit den Beispielen, die uns da jetzt einfallen. Es gibt ja ganz viele solche Beispiele. Also plötzlich ist da nur noch der leere Stuhl zu sehen. Oder jemand hockt im Online-Meeting so da, dass nur die Hälfte seines Korpus zu sehen ist. Oder jemand sitzt da, sitzt aber im Profil da, weil er gerade woanders hinguckt. Oder noch schlimmer, jemand sitzt im Profil da und redet gleichzeitig mit jemand anderem mit ausgeschaltetem Ton. Mhm. Ich kann also sehen, der redet mit jemandem, aber ich kann nicht hören, was. Es kann alles Mögliche passieren. Früher, weil das machen inzwischen viele nicht mehr, weil sie den Hintergrund einstellen können. Früher kam es ja sogar noch vor, ich bin im Online-Meeting und da hinten läuft mein Mann im Morgenmantel vorbei, weil er ist ein Spätaufsteher, hat eine Tasse Kaffee in der Hand und unterwegs zur Küche. Lauter solche Sachen, das geht natürlich alles nicht. Das Gemeinsame an allen diesen Störungen gibt es einen ganz großen, einen bunten Strauß von Möglichkeiten. Aber das Gemeinsame an allen diesen Störungen ist, dass es offensichtlich für die Meeting-Teilnehmer nicht bekannt ist oder nicht durchgesetzt wurde, was die Regeln in diesem Meeting sind. Es gibt tatsächlich Firmen und Organisationen, die latschen in Meetings rein und es ist nie besprochen worden, was für ein Verhaltensstandard in den Meetings in dieser Firma oder in dieser Organisation gewünscht wird. Da gibt es ja eine Menge Modifizierungen, die da Klar. möglich sind. Also ich kann in einer Firma ausmachen, bei uns dürfen alle, während wir Meeting machen, am Laptop arbeiten. Mein Ideal ist es nicht, aber wenn das der Standard in der Firma ist, okay, dann ist es eben der Standard. Es muss nur mal offen ausgesprochen werden, dass das der Standard ist. Wenn der Standard ist, niemand hat einen Laptop am Tisch, niemand guckt aufs Handy, während wir jetzt hier unser Meeting haben. Wir fangen pünktlich an, hören pünktlich auf, halten uns an die Tagesordnung, die ist vorher allen bekannt und so weiter. Kann man eine ganze Menge Regeln vorher klären. Aber dann sind die Regeln für alle bekannt. Und wenn es dann eine Regelverletzung gibt, dann kann ich das aufgrund dieser vorher bekannten Regeln auch entsprechend thematisieren. Das Problem ist, wenn es überhaupt gar keine Regeln gibt, wenn die nie vorher mal besprochen worden sind, dann hat es die Moderatorin oder der Moderator einfach schwerer. Ich kann das übrigens, wenn ich so eine Funktion übernehme, auch vorher allen klar machen, bevor das Meeting anfängt. Ich habe es schwerer, das während dem Meeting zu machen. Es ist leichter, wenn ich allen Teilnehmern vorher eine Mail geschickt habe oder die angerufen habe oder was weiß ich, bei irgendeiner Versammlung vorher bekannt gegeben habe. Wenn ich das Meeting leite, gelten folgende Bedingungen. Erstens keine Laptops. Zweitens keine Handys. Drittens nichts zu essen auf dem Tisch. Viertens, wir lassen die Leute ausreden. Fünftens, das ist die Tagesordnung.
Unterbrechen.
Sechstens, da und da fängt's an, da und da hört's auf.
Na, ich muss ja irgendwie sowieso zu dem Meeting einladen. Also irgendwie muss ich ja kommunizieren, dass es ein Treffen gibt. Dann bietet sich ja eigentlich an, haben wir eben auch schon gelernt, Tagesordnung ist essentiell.
Ja.
Sollte man unbedingt machen und dann idealerweise gleich die Regeln mitschicken. Ich meine, das muss ich ja auch nur einmal erstellen. Wenn ich sowas häufiger mache, dann ist das klar. Alle gewöhnen sich dran.
Ja, aber stellen Sie sich darauf ein, dass wenn es nicht konsensuell erarbeitet worden ist vorher, diese Regeln, die dann halt nur Sie aufgestellt haben, müssen sich darauf einstellen, dass Sie das mehrmals...
ja, wahrscheinlich.
Das müssen Sie halt erstmal durchsetzen, solche Regeln.
Das ist dann Job der Moderatorin, des Moderators.
Es gibt auch einen wichtigen Aspekt, um nochmal auf dieses Problem zu kommen. Es ist nicht der Chef, der das Meeting leitet, sondern der oder die hat jemanden damit beauftragt.
Mhm.
Und dann sollte ich der Chefin oder dem Chef vorher plastisch erklären, was das heißen kann. Weil viele Chefinnen oder Chefs denken da nicht drüber nach. Die denken dann, ist doch schön, wenn es jemand strukturiert, ja. Okay, aber für mich gelten die Regeln natürlich nicht. Nee, den Zahn muss ich Ihnen ziehen und sagen dazu, wenn du mich damit beauftragst, ich will dir nur mal klar machen, was das dann heißt. Das heißt erstens, wir fangen nicht an, wenn du kommst, wir fangen an, wenn ich komme. Zweitens, wir halten uns an die Tagesordnung, ob die dir dann gefällt oder nicht, weil ich bin die Moderatorin, ich entscheide das. Drittens, du kannst nicht einfach reinquatschen. Ich werde das abstellen. Viertens, ich weiß, dass du gerne wahnsinnig ausschweifst bei bestimmten Themen. Kannst du alles machen, wenn du das Meeting leitest. Aber wenn ich es leite, stell dich darauf ein, dass ich dich dann da unterbreche. Und wenn dann der Chef sagt, komm, Moment mal, also so war es jetzt nicht gemeint, dann muss ich in aller Freundlichkeit sagen, okay, ich dräng mich nicht danach, aber dann machst du es besser selber. Weil ich arbeite gut mit dir zusammen und wenn du das nicht möchtest, ich akzeptiere das. Dann aber halt ohne mich.
Ja, ich habe sonst nicht die Werkzeuge, die ich brauche.
Genau.
Das heißt, ich muss klar kommunizieren für die Dauer des Meetings, inklusive Vorbereitung, Nachbereitung, je nachdem,
ja.
Rangverschiebung.
Ja, bin ich die Chefin im Ring, muss ich klar machen.
Jetzt hatten wir eben schon über verschiedene Arten der Störung gesprochen, so ein paar Beispiele genannt. Gibt's vielleicht für alle, die jetzt ganz zeitnah, ohne sich vertieft mit der Materie befassen zu können, gibt's vielleicht so ein Generalwerkzeug, das fast immer funktioniert, egal welche Störung?
Ja, das Generalwerkzeug würde ich mal sagen, so der Generalschlüssel zu sowas, das ist, ich habe das auch in dem Buch, glaube ich, mal kurz erwähnt. Ich rede da laufend drüber. Das ist dieses super Werkzeug aus dem Improvisationstheater, nämlich das Offensichtliche musst du aussprechen. Es ist aber ganz entscheidend, es ist ein scharfes Schwert, dieses Werkzeug. Unheimlich wirksam. Aber ich muss mir das schon zu Herzen nehmen, was es für eine Aussage ist. Das Offensichtliche, das heißt, es ist tatsächlich für alle zu sehen. Es ist nicht angedeutet, sondern es ist offensichtlich. Darauf kann ich antworten. Ich muss es aussprechen, bedeutet nicht, dass ich es beurteile.
Mhm.
Das heißt auch nicht, dass ich da meine Gefühle ausdrücke. Jetzt laberst du schon wieder so lange rum. Oder jetzt wendest du dich schon wieder. Das geht mir total auf den Keks, dass du dich jetzt schon wieder abwendest. Sowas, das ist völlig sinnlos. Das offensichtliche Aussprechen bedeutet, ich beschreibe nur, was der oder die jetzt gerade macht. Also zum Beispiel,
du schreibst auf dem Laptop.
Schreibt auf dem Laptop, genau. So, jetzt statt zu sagen, kotzt mich an, dass du schon wieder auf dem Laptop schreibst, das führt zu einer emotionalen Auseinandersetzung, die niemandem was bringt, sage ich einfach nur, du schreibst auf dem Laptop. So, dann wird er vielleicht sagen, ja gut, ist gleich vorbei. Dann gehe ich dann nicht drauf ein, sondern ich wiederhole mein Statement einfach nochmal. Du schreibst auf dem Laptop. Sie merken, ich mache da auch die Pausen ein bisschen länger. Wenn das ein Vertikaler ist, dann braucht's das. Und vielleicht macht er dann immer noch was sichtlich genervt, aber er macht immer noch was. Und dann sage ich ihm ein drittes Mal, du schreibst auf dem Laptop. Und Sie merken, ich versuche das ja auch in einem Duktus zu machen, der gar nicht vorwurfsvoll ist oder irgendwie aufgeregt. Also ich beschreibe einfach, was der macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dreimal aussprechen muss, ist gering. In der Regel ist nach zweimal Schluss, also in ganz harten Fällen sage ich es dreimal und dann ist aber aus. Also dann hören die auf damit. Hören die dann deswegen damit auf, weil sie überzeugt worden sind von irgendwas? Nein. Warum hören die dann auf? Weil sie genervt sind.
Ja, ist ja unangenehm.
Ist eine völlig hinreichende Motivation, Klar. Wenn sie genervt sind. Ja, sollen die ruhig sein. Und sie werden ja dann auch wissen, im nächsten Meeting mit der als Moderatorin laufe ich Gefahr, dass das wieder passiert. Also werde ich es dann wahrscheinlich lassen.
Was ich wahrscheinlich in Erwägung gezogen hätte, wäre Move Talk.
Ja.
Hinlatschen, davor stellen, gucken.
Ja, also ich würde mal sagen, wenn wir mal bei der Situation bleiben, die Regeln waren bekannt, arbeiten ohne Laptops und dann jetzt hat er da seinen Laptop dabei und fingert da auf seinem Laptop rum. Und jetzt stehe ich auf. Da würde ich sagen, da haben sie jetzt, da machen sie jetzt eine, das ist overreacted.
Okay.
Weil das ist so mächtig. Sie unterschätzen das, was das für eine Macht hat. Also warum heißt es Sitzung? Ja, weil alle sitzen. So, jetzt stehen sie auf. Also das kann man machen, aber es muss dann schon den Anlass wert sein. Und das, da würde ich jetzt mal sagen, das ist ein bisschen zu schnell, zu stark.
Vielleicht im zweiten, dritten Meeting, wenn das immer wieder vorkommt.
Ja, aber nicht gleich. Also das sollte man dann in der Hinterhand haben, um da... Aber schauen Sie mal, wenn ich das einfach nur beschreibe, dann muss ich ja noch nicht mal einen Move Talk machen. Ich kann dann auch mit einem Move Talk was machen. Aber das bloße Beschreiben, das finde ich fast die kostengünstigste Variante.
Ist es? Ich glaube, ich habe vielleicht schon antizipiert, wie ich auf diese Beschreibung, weil das könnte ich sein am Laptop.
Sind Sie so ein Meeting Crasher oder was?
Nein, gar nicht. Ja. Also nein.
Für hin und wieder vielleicht.
Aber wenn ein Meeting sehr, sehr lange dauert und es ist ein Punkt, der mich nicht betrifft oder meinen Bereich und ich sehe, es ist eine eilige Mail, dann bearbeite ich die gelegentlich vielleicht schon. Und wenn ich dann angesprochen würde, würde ich sagen, ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht höflich, aber die Mail ist eilig und die ist wichtig und die muss jetzt raus.
Naja, also würde ich mal sagen, ist vielleicht gut, dass ich nicht der Moderator bin.
Ich glaube auch. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall einen Move-Talk irgendwann kassieren, weil ich würde das ausdiskutieren.
Naja, was heißt ausdiskutieren? Also ich würde sie rausschütten. Irgendwann. Aber gut, Sie haben schon recht. Es fängt natürlich lange, lange vorher an. Also wenn die Regeln nicht klar waren, wenn die Person, die das Meeting leitet, das nicht stringent macht und ergebnisorientiert arbeitet und
ich bin kein Meeting-Crasher.
Ja, ist ja gut.
Aufnahmeleiter sitzt da und fängt an zu lachen. Sehr schön. Das kann jetzt keiner sehen, aber ich hab's gesehen. Es gibt ja noch weitere Arten der Störung. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Wir hatten schon gesagt, Körpersprache, Gebärdensprache ist ja auch eine Art von Sprache. Wie ist es denn mit Schweigen? Also nichts sagen. Es kann ja auch ein Statement sein.
Natürlich. Ich meine, wir haben ja bis jetzt eher von der defensiven Funktion von Moderation gesprochen. Defensive Funktion bedeutet, ich muss der Gruppe ermöglichen, dass die schöpferisch sind, indem ich Störungen in ihrem Interesse abwehre. Das ist die defensive Funktion. Aber Moderation hat aus meiner Sicht mindestens so viel wie die Abwehr von Störungen, auch eine offensive Funktion. Und die offensive Funktion ist, ich muss gucken, dass diese Gruppe in einer guten Weise miteinander kommuniziert. Und es gibt nun mal immer wieder in Gruppen auch Leute, warum auch immer, hat wahrscheinlich auch biografische Gründe, die sind hochkompetent, aber die sitzen dann da am Tisch und beteiligen sich nicht weiter. Die denken sich ihr Teil, beteiligen sich aber nicht weiter. Das heißt, ich muss die einladen. Ich muss die verführen dazu, reinzukommen in diesen Gruppenprozess und ihr Know-how zu teilen. Also da sitzt der Spezialist XY am Tisch, nennen wir ihn Rainer. Da sitzt der Rainer am Tisch und ich weiß, ist das der IT-Crack der ganzen Abteilung. Und der hockt da und guckt interessiert, beteiligt sich aber mit keinem Wort. Okay, wenn ich das weiß von Rainer, dann werde ich irgendwann sagen müssen, hör mal Rainer, du bist doch der IT-Mann. Wir sind doch jetzt hier gerade an dem und dem Thema. Sag doch mal was dazu. Was meinst denn du? So, und jetzt wird, wenn Rainer sich dann ziert, muss ich am Ball bleiben. Ich muss den irgendwie reinholen, weil die ganze Gruppe braucht dieses Know-how. Muss ich oder jemand anders, der von irgendeinem Vorgang weiß, von dem der ganze Rest der Gruppe nichts weiß, wenn es jemand Horizontales ist, dann muss ich da vielleicht sagen, hör mal, ich weiß doch, du hast dich lang mit dem Thema beschäftigt und du hast eine Menge Energie da investiert und ich glaube, dass sich alle freuen würden, wenn du uns mal sagen würdest, wie schätzt denn du das ein?
Also ein bisschen ermutigen. Wir müssen Rainer wirklich reinholen.
Ja, oder die Isabel oder wen auch immer. Das heißt, ich muss den Rainer hole ich rein, indem ich ihm den Rang anerkenne. Rainer, du bist der IT-Crack. Wir brauchen dich. Wenn es ein Vertikaler ist, braucht er nicht mehr als Einladung. Aber die Isabel, die braucht vielleicht mehr Einladung, weil wenn ich der sage, du bist die Vertriebsspezialistin, dann fühlt sie sich vielleicht noch gar nicht angesprochen. Wenn ich ihr aber sage, ich weiß, wie lange du dich mit der Frage schon auseinandergesetzt hast und wie viel Energie du da schon investiert hast und du hast es mir ja auch schon erklärt und es wäre wirklich nett von dir, wenn du der ganzen Gruppe mal, also dann gebe ich ihr ja Zugehörigkeitszeichen und dann kommt Isabel auch rein. Das ist die Hälfte der Arbeit der Moderatorin. Die eine Hälfte ist, die Regeln durchsetzen, Störungen abwehren, die Rangordnungen klären, stringent das Ganze zu einem Ergebnis führen. Aber die andere Hälfte ist wirklich auch Leute einladen und der Gruppe helfen. Insofern passt der schöne englische Begriff Facilitator. Passt da ganz toll, weil das ist nun mal die andere Hälfte dieser Moderationsfunktion. Ich helfe der Gruppe zu einem guten Austausch. Ist genauso wichtig.
Ich frage mich jetzt gerade, wenn das Schweigen aber nicht von einer horizontal kommunizierenden Person kommt, sondern von einer vertikalen.
Ja, bedeutet es was anderes.
Dann würde ich sagen, bedeutet das was anderes.
Bedeutet es was anderes und dann muss ich es thematisieren mit meiner, das offensichtliche musste aussprechen Regel. Dann muss ich, Sebastian sitzt da und starrt die Leute mit so einem Death Stare an und schweigt dazu. Dann muss ich als Moderatorin sagen, Sebastian, du schaust die Leute an und schweigst dazu. Dann hockt er vielleicht da und zuckt die Achseln. Und dann sage ich nochmal, Sebastian.
Gott, ich fühle mich wieder so ertappt heute.
Du schweigst, du schiebst deinen Death Stare da raus und jetzt zuckst du die Achseln. Also so what, Sebastian. Und ich darf ihn da nicht rauslassen. Also was dann da entsteht, das kann dann... Das werden dann manche Horizontale am Tisch als ein bisschen peinlich finden, als ein bisschen peinlich empfinden. Also da entsteht womöglich dann erstmal ein gewisser Schweigedruck, weil er schweigt. Ich schweige jetzt aber auch. Ich gucke ihn an. Ich lasse ihn da aber nicht los. Und irgendwann wird er wahrscheinlich aufgehen. Aber einfach so, auch das ist ein mächtiges Zeichen. Ich muss darauf eingehen.
Und das zeigt wieder, warum man als Moderator eben auch Lotse sein muss. Ja. Das muss ich ja alles wahrnehmen. Ja, weil es ist natürlich leichter wahrzunehmen, wenn das Schweigen noch mit einer speziellen Körperhaltung oder Veränderung der Körperhaltung. Aber das muss man alles wahrnehmen. Und Sie haben, das fällt mir gerade ein, in dem Buch auch geschrieben, und das trifft ja so großartig auf Meetings zu, immer wenn ich mich in der Umgebung von Menschen befinde, kriege ich auch permanent Angebote, sozusagen, auch als Moderatorin, als Moderator. Und ich habe das Beispiel aus dem ICE geliebt. Und seit ich das gelesen habe, warte ich auf die nächste Bahnfahrt. Oh, das müssen wir unbedingt mit den Lauschern noch teilen. Erzählen Sie
Frau
mal.
Frau Bayrich, ich hafte für nichts. Ja. Also nur, dass es klar ist. Wenn Sie da was machen, ist dann Ihr Bier.
Ja. Ist es.
Da rufen Sie mich nicht hinterher an und beklagen sich, dass es funktioniert hat. Das ist ein ganz simples Beispiel. Also das ist eine Grundregel aus dem Impro-Theater. Die Grundregel ist, du bewegst dich in einem Meer von Angeboten. Egal, wohin du kommst. Also ob es jetzt in einer Demo ist, bei den Polizisten, ob es im Gerichtssaal ist, ob es auf dem Klo ist und da sitzt die Klofrau oder ob es in einem hochkarätigen Wissenschaftsmeeting ist. Aber laufend gibt es Angebote. Und zwar Angebote, sagen wir mal, zum kommunikativen Spiel. Und das muss ich wahrnehmen und drauf eingehen. Es ist schade, wenn ich das, ich kann mit, natürlich, manchmal ist es, habe ich einfach nicht die Zeit, auf ein Spiel einzugehen, aber manchmal habe ich auch die Zeit und dann sollte ich drauf eingehen. Das Beispiel, von dem Sie jetzt sprechen, alle kennen ja wahrscheinlich diese Situation, ich komme in den ICE, Großraumwagen, viele Leute sind unterwegs, die Plätze suchen, Reservierungssystem zusammengebrochen, so, und dann sitzen da an einem Vierertisch, zwei Männer, die dekorativ zweiter Sitze mit ihren Taschen zugestellt haben und mit ihren Mänteln. Es ist klar, Revierbotschaft ist klar, wir wollen unter uns bleiben. So, ich sitze da drei Plätze weiter hinten und höre dann irgendwann mal, ist übrigens ein Ruhewagen.
Natürlich. Ja,
und höre dann, wie einer sein über sein Handy, und zwar auch noch laut gestellt, mit seiner Mutter telefoniert, die offensichtlich ein Problem hat, sich für ein Urlaubsziel zu entscheiden. Und dann gibt's diesen lauten Dialog, nein, das ist mir zu teuer, da will ich nicht hin. Und dann, doch, das kannst du doch machen. Und dann könntest du das, und nimm doch die Fähre und hin und her. Und dieser ganze arme, drangsalierte ICE-Wagen muss sich diesen bescheuerten Dialog anhören. Und ich auch. Und irgendwann ist mir diese Regel aus dem Impro-Theater eingefallen. Da werden Angebote gemacht, ja. Jetzt nimm doch mal dieses Angebot wahr. Gut, und nachdem ich diesen Gedanken gekriegt habe, sieht es mal nicht als Störung, sondern als Angebot, habe ich mir gedacht, gut, da, ich nehme das Angebot jetzt einfach mal an und beteilige mich. Und dann hat die Mutter wieder irgendwas, und dann habe ich in derselben Lautstärke quer durch den ganzen Wagen da gerufen: Ja, wie wär's denn mit Sylt? Also ich würde mal Sylt empfehlen. Dann war da erstmal Stille. Dann hat er ein bisschen leiser irgendwas getuschelt, aber immer noch so laut. Dann habe ich, ja, und was wäre mit Teneriffa? Und dann habe ich nur noch gehört, wie der sagt, du, ich muss jetzt Schluss machen. Da beschweren sich schon die... Ich habe mich ja gar nicht beschwert gehabt. Nee. Da beschweren sich schon die Leute. Und dann war Ruhe. Und das... ich meine, das lässt sich ja, dieses Prinzip, da werden dauernd Angebote gemacht, das lässt sich ja auf alle möglichen Alltagssituationen entscheiden. Und ich habe in der Regel die Freiheit zu entscheiden, ob ich da jetzt drauf eingehen will oder nicht. Und als Moderatorin oder Moderator werden mir eben auch laufend Angebote gemacht. Auch da muss ich mich entscheiden, will ich jetzt im Interesse der Sache gerade nicht drauf eingehen, aber ich habe es gesehen. Oder will ich im Interesse der Sache und der Gruppe vielleicht gerade drauf eingehen? Also dann mache ich's. Aber Sie merken, so wie wir jetzt darüber sprechen, das ist Zehnkampf. Das ist eine Zehnkämpferdisziplin. Ja? Also es genügt nicht, dass für so eine Moderationsrolle, dass ich mich sachlich gut auskenne. Ich muss viel mehr drauf haben dafür. Und dann wird's toll.
Offensichtlich. Und ich glaube, einiges dazu haben wir jetzt schon gesammelt. Was ich ganz gern so zum Thema Moderation noch besprechen würde, wir hatten es schon an verschiedenen Stellen angeteasert, aber wie bereite ich das vor? Was muss vor dem Meeting passieren und was muss nach dem Meeting passieren? Weil das Meeting selbst haben wir uns jetzt mit verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, mit möglichen Störungen angeguckt, aber was muss zwingend? Wir hatten schon Einladung, Tagesordnung, Regeln, aber wie präzise fasse ich die Regeln und gibt's vielleicht Regeln, wie lang vorher sollte ich einladen, was muss da alles rein? Haben Sie ein paar Tipps?
Ja, also wie lang, da scheue ich mich ein bisschen was zu sagen, weil das hängt einfach von so vielen Faktoren an.
Situativ.
Also manche Sachen kann ich eine Woche vorher bekannt geben und einladen, Aber wenn es brennt, dann muss ich manche Sachen eben auch innerhalb von 2 Stunden machen oder vielleicht sogar 10 Minuten vorher. Und kann man schlecht vorhersagen. Ich würde mal sagen, das Wichtigste, bevor so ein Meeting angeht, ich muss die Machtfragen geklärt haben. Also ich muss mir darüber im Klaren sein, habe ich die Rückendeckung meiner Vorgesetzten zum Beispiel, dass ich das jetzt mache. Weil wenn ich erleben müsste in so einem Meeting, dass meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter mir in den Rücken fällt bei meiner Moderationsrolle, ja, dann ist sowieso alles im Eimer. Das sollte ich also vorher bedacht haben. Tagesordnung ist wichtig, die Dauer ist wichtig.
Teilnehmerkreis wäre ja wahrscheinlich. Wäre auch gut, dass ich den reduzierter, desto besser.
Ja, natürlich, ist ganz klar. Also diese Vorstellung, ich hole da so viel wie möglich zusammen, damit wir alle eine gute Zeit haben, ist vollkommen absurd. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das Beispiel mit den Türstehern da beschrieben habe. Ja. Ich finde das wirklich ein passendes Beispiel. Also da steht ein Türsteher. Und dann kommen da jede Menge Leute, ich nehme ja das Beispiel Berghain, dann kommen da jede Menge Leute, die wollen da halt rein.
Besser der Marquardt, ne?
Ja, genau. Und dieser Türsteher, der begründet praktisch nichts. Der argumentiert ja auch nicht, der geht ja auch nicht in irgendwelche inhaltlichen Auseinandersetzungen, der sagt einfach, das wird heute für dich nichts. Oder er sagt einfach, nichts außer einem Kopfschütteln, schweigend. Dann können die Leute wieder gehen, ja. Und hinterher gefragt, warum macht er das eigentlich? Und das finde ich das Interessanteste. Da sagt er, er macht es, weil er jemanden schützen will. Er will nämlich die Leute, die drin sind, die will er schützen, weil es da eine Menge sehr, sehr unterschiedliche, sehr diverse Kulturen gibt, die da stattfinden. Und damit die sich frei fühlen können, brauchen die einen Schutzraum. Und das finde ich ein Aspekt, der gehört zur Moderation wirklich dazu. Also ich stelle da auch einen Schutzraum zur Verfügung, damit innerhalb dieses Schutzraumes sich etwas entwickeln kann. Und diesen Schutzraum, den muss ich mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das muss mir klar sein.
Kampfkunst.
Ja, insofern ist es tatsächlich eine Kampfkunst. Also das wären die Regeln, die Bedingungen. Ich muss machtpolitisch abgesichert sein. Ich muss die Regeln müssen allen klar sein. Es muss überhaupt mal klar sein, wer einlädt. Versteht sich auch nicht von selbst. In der Regel sollte die Moderatorin einladen oder der Moderator. Sparen Sie sich eine Menge Ärger, wenn Sie es so machen. Wenn der Chef sagt, ich lade ein, würde ich dem Chef sagen oder der Chefin, wie wäre es denn, wenn ich es mache? Dann wissen die Leute gleich, ah ja, gut, also wenn die einlädt, dann hat sie ja wahrscheinlich auch den Hut auf. Okay. Es muss klar sein, wie lange das Meeting geht. Und das ist auch schon alles. Also der Rest ist mein Mindset. Ich meine, nur dadurch, dass Regeln bekannt sind, heißt es ja noch nicht, dass die Regeln auch realisiert werden.
Nee, das ist wahr. Und da habe ich für das Ende unseres Gesprächs auch noch ein schönes Beispiel, nämlich im Bundestag. Da kommen wir dann gleich noch dazu. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben bei der Einladung alles korrekt gemacht. Wir haben die Regeln erklärt, wir haben die Zeit, die Dauer festgelegt, die Teilnehmer. Wir haben auch das Meeting gut geleitet mit allem Wissen, das wir jetzt haben. Das Meeting ist vorbei, es wird geschlossen, Ende gut, alles gut. Oder gibt es da noch Aufgaben, die ich in Form von Nachbereitung erledigen muss?
Also es wird ja hoffentlich bei dem Meeting irgendjemanden geben, der sich ein paar Notizen macht für das nächste Meeting. Also was für Jobs sind festgelegt worden, bis wann, es muss notiert werden, damit ich das dann im nächsten Meeting nachfragen kann, ist es eigentlich erledigt worden und können wir über neue Fristen reden. Das wäre also schon mal Punkt 1, sowas wie eine protokollarische Notiz oder ein Ergebnis. Aber das wird ja oft gemacht.
Ja.
Die Protokollantin oder der Protokollant sollte nicht dieselbe Person sein wie die Moderatorin oder der Moderator. Weil wenn die Moderatorin oder der Moderator die ganze Zeit aufschreiben muss, dann sind sie nur noch die Sekretärin der Gruppe oder Sekretär der Gruppe und das unterminiert ihre Rolle. Okay, dann ist das Meeting vorbei. Dann sollte ich mir wirklich mal Gedanken machen, mit wem gab es denn jetzt ein Problem in dem Meeting? Wir haben ja vorhin das Beispiel besprochen, ein Typ, der immer zu spät kommt. Und mit dem würde ich zum Beispiel ganz gezielte Nachbesprechung machen. Dem würde ich sagen, hör zu, also das war jetzt das dritte Mal, dass du zu spät gekommen bist. Und wir haben das ja einigermaßen glimpflich gemacht, ja. Aber wenn das weitergeht, dann kannst du dich jetzt schon darauf einstellen, dass es zum großen Thema im Meeting werden wird. Dazu werde ich es dann machen. Wenn du das möchtest, okay, dann machen wir es. Ich muss das auch andere Leute, die ganze Zeit sich schweigend zurückgehalten haben, obwohl sie großes Fachwissen hatten und es mir nicht gelungen ist, die da reinzuholen, mit denen sollte ich auch ein Einzelgespräch führen und denen sagen, hör zu, warum bist du überhaupt dabei bei diesem Meeting? Du bist doch nicht dabei als Topfpflanze. Ich habe dich doch deswegen eingeladen, damit du uns dein Know-how gibst, weil wir es nämlich gerne hätten. Deswegen.
Ist dann ja schon wieder fürs nächste Meeting wichtig. Ja, also das heißt, ich drohe auch an, das zu thematisieren, bevor ich es tatsächlich tue.
Ja, würde ich machen.
Und das, wenn man es angedroht hat und es passiert wieder, dann gleich zu Beginn des Meetings sofort?
Dann wird es zum großen Ding. Also dann mache ich da ein richtiges kleines politisches Theater draus. Ja.
Und wäre es dann auch meine Aufgabe als Moderatorin, das Protokoll, das von einem Protokollführer oder einer Führerin erstellt wurde, dann entsprechend vielleicht auf die Führungsebene. Also wenn sich daraus Aufgaben ergeben, das wäre dann auch meine Aufgabe als Moderatorin, das Ergebnis des Protokolls oder das im Protokoll festgehaltene Ergebnis dann.
Also das ist ja hoffentlich sowieso der Fall. Also wenn eine Führungskraft dabei ist, dann muss man vielleicht auch vorher besprechen. Aber die Regel ist ja, dass eine Führungskraft ein hohes Interesse dran hat, dass da was festgehalten worden ist, was da rauskam. Manche Führungskräfte schreiben sich das lieber mal selber auch gleich auf, weil sie es sofort umsetzen wollen. Andere Führungskräfte gehen da ein bisschen nonchalant damit um und Meeting vorbei, interessiert mich dann schon nicht mehr, ist aber eigentlich ein bisschen doof.
Das heißt, wir merken uns, Moderation besteht aus sehr viel Vorbereitung, aus Kampfkunst, das haben wir im Einzelnen ausgeführt, und aus Nachbereitung. Ich persönlich fühle mich jetzt, ja, ich bin ehrlich, ein bisschen ertappt, das auch, aber auch gut gerüstet. Und selbst wenn ich niemals die Funktion der Moderatorin übernehmen muss in so einem beruflichen Meeting, ist es ja ein nettes Wissen für alle Meetings, in denen es vielleicht gar keine Moderation gibt. Das kann ja jeder von uns gut für sich verwenden. Herr Modler, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben das Thema Moderation sicher noch nicht erschöpfend, aber ich glaube, so fürs erste Hinhören ganz gut abgehandelt. Ich will unbedingt noch ein bisschen politisch werden. Nicht, weil ich es will, sondern Sie haben damit angefangen in Ihrem Buch und das möchte ich gern aufgreifen. Mich hat die Einleitung des Buches schon sehr überrascht, denn auch die fand ich überraschend politisch, aber sie hat doch einen Bezug zur Moderation. Und Sie steigen ein in Ihre Ausführungen mit der Schilderung eines Vorfalls anlässlich der Beerdigung von Lübcke. Vielleicht mögen Sie das kurz erzählen und dann da nochmal den Bogen schlagen, was das genau mit Moderation zu tun hatte, dieser Affront.
Na, die Szene, mit der ich anfange, ist die Schweigeminute um die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke durch einen Neonazi im Bayerischen Landtag durchzuführen. Die Landtagspräsidentin erhebt sich, alle anderen Parlamentarier im Bayerischen Landtag erheben sich auch zur Ehren des Ermordeten, aber nicht alle. In der ersten Reihe bleibt ein Abgeordneter demonstrativ sitzen, blättert da in irgendwelchen Unterlagen und die Landtagspräsidentin ungefähr in einer Distanz von 8 bis 10 Metern hält ihre vorbereitete Rede, redet über die Biografie von Lübcke und bringt ihre Abscheu über den Anschlag, über den Mord an Lübcke zum Ausdruck. Und damit hat sich's. Und hinterher, als alles vorbei ist, gibt's einen Riesenskandal. Der Abgeordnete, der sitzen geblieben ist, war ein AfD-Abgeordneter. Der Affront, den viele empfunden hatten, viele andere Landtagsabgeordnete empfunden hatten, war offensichtlich. Und den Hammer fand ich, dass die Landtagspräsidentin so getan hat, als wäre da nichts gewesen und sich dann hinterher mordsmäßig aufgeregt hat über diesen Landtagsabgeordneten. Völlig unglaubwürdig, weil sie hatte völlig freie Sicht. Es war völlig ausgeschlossen, dass er diesen Mann übersehen hat. Das heißt, der hat einen Move-Talk gemacht, der ungeheuer mächtig war, und das insofern gibt es jetzt die Parallele zur Moderationsrolle, wenn jemand in einem Meeting einen derartig mächtigen Move-Talk macht, dann muss das thematisiert werden. Also man muss da keine, wir haben ja eben drüber gesprochen, man muss da keine moralische Arie anstimmen, aber man muss zum Beispiel wenigstens sowas sagen wie alle stehen zu Ehren von Lübcke, sie sitzen. Und wenn er immer noch nichts macht, nochmal sagen, alle stehen, sie sitzen. Mehr muss da gar nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, dass der dann aufgestanden ist.
Ja, wenn alle gucken und das wird adressiert, klar. Ich habe das übrigens gerade falsch gesagt. Ich glaube, ich habe Beerdigung gesagt, aber es war Schweigeminute.
Es war die Schweigeminute, ja. Ich fange deswegen an mit der Schilderung dieser Szene, weil in demokratischen Gesellschaften die Funktionen, die über die Regeln wachen, die sogar ganz offiziell damit beauftragt worden sind, die Regeln, und zwar gerade die Regeln in einem Parlament, die müssen sich darauf einstellen, dass sie das auch wirklich durchzusetzen haben. Es gibt nun mal inzwischen gibt es eine ganze Menge von Leuten, die in den Parlamenten permanent Sturm laufen gegen die Regeln. Ja, da kann ich mich doch nicht zurücklehnen und so tun, als wäre nichts. Und ich habe seither mich mit vielen Landtagen beschäftigt, was da in den Landtagen läuft, also übrigens noch viel schlimmer als im Bundestag, was da in den Landtagen läuft und was sich Extremisten in den Landtagen erlauben und die Präsidien dieser Landtage, was die alles durchgehen lassen. Ja. Also da muss ich sagen, sind die nicht ausgebildet worden dafür? Haben die nicht mal gelernt, was man damit macht?
Mir fällt das auch auf, und gerade in jüngster Zeit schaue ich mir sehr viele Landtagsdebatten an, manchmal auch unter Schmerzen, das ist einfach so, ob der Dinge, die da gesagt werden zum Teil, aber ich finde es auch im Bundestag wirklich erstaunlich, und auch damit befassen Sie sich ja in Ihrem Buch, und das wirklich erstaunlich ist, die Geschäftsordnung, die ist so fein ausziseliert, es ist alles geregelt. Es ist ja nicht nur die Redezeit geregelt, es ist ja sogar festgelegt, dass der Redner selbst darüber entscheidet, ob eine unterbrechende Frage überhaupt zugelassen wird. Mhm. Es gibt Ordnungsrufe, es gibt ja sogar, ich glaube, das heißt nicht Bußgeld, aber Ordnungsgeld. Mhm. Und es gibt eine Bundestagspolizei für den schlimmsten Fall der Fälle. Und ich kann mich erinnern, es gab eine Feierstunde im Bundestag, jetzt gerade Holocaust-Gedenktag war es, glaube ich. Und am Tag und direkt danach gab es eine Generaldebatte mit zahlreichen Zwischenrufen. Unsägliches wurde gesagt. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Und am Tag drauf tritt unser Bundesjustizminister Buschmann an das Rednerpult. Und ich krieg's nicht wörtlich zitiert, aber so sinngemäß sagte er: Die Regeln dieses Hauses haben es mir gestern nicht gestattet, mich von meinem Platz aus dazu zu äußern. Aber jetzt stehe ich hier am Rednerpult und jetzt darf ich etwas sagen und jetzt werde ich etwas sagen. Das fand ich insofern bemerkenswert, als dass solche Äußerungen in aller Regel nicht getätigt werden. Die Regeln dieses Hauses haben es mir nicht gestattet und er hat's nicht getan. Was haben alle anderen getan? Das ist meistens eine Seite, die man da immer sehr aktiv sieht. Da wird dazwischen gegrölt. Ich will jetzt nicht pöbeln sagen. Das empfinde ich als wahnsinnig störend, als wahnsinnig respektlos, und es passiert aber nichts. Was mir aufgefallen ist, Armin Laschet, ich weiß nicht mehr, welches Thema es war oder anlässlich welcher Generaldebatte. Der hat es zumindest mal versucht, obwohl es ja gar nicht seine Aufgabe ist, sondern er stand am Pult und hat dann eine Pause gemacht, fokussiert und hat dann gesagt, auch das kriege ich nicht wörtlich hin, ich glaube, da kriegt gleich jemand einen Herzinfarkt. Nun denn. Und dann wurde es zumindest ein bisschen ruhiger. Was ich nicht verstehe, wir haben diese fein ziselierte Geschäftsordnung. Das muss doch die Moderatorin umsetzen, also durchziehen.
Frau Bayrich, ich bin ein hätte ich früher nie gedacht, weil ich es nicht gekannt habe, muss ich gestehen, in jungen Jahren. Inzwischen bin ich ein begeisterter Fan der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags. Ich meine, wie kam die zustande? Ja, die kam ja zustande aufgrund der miesen, demokratievernichtenden Erfahrung in der Nazi-Diktatur. Dann war diese Diktatur vorbei, dann haben die sich hingehockt und haben nicht nur ein Grundgesetz geschrieben, sondern dann haben die sich überlegt, okay, wie können wir denn ein Verfahren entwickeln, in dem so eine vielstimmige Demokratie vorkommen kann und in der immer noch eine freie Debatte gewährleistet wird. Und daraufhin haben die diese Geschäftsordnung gemacht. Und die ist dann mit den Jahren immer mal wieder differenziert worden, nachjustiert worden. So, und jetzt haben wir eine ganz großartige Geschäftsordnung. Aber wir haben eine Menge tolle Regelungen. Und nur weil die Regelungen irgendwo aufgeschrieben worden sind, das heißt noch gar nichts. Das sind, solange die Regeln nur aufgeschrieben worden sind und nicht durchgesetzt, ist das ein ungedeckter Scheck. Wir müssen uns doch keine Illusionen darüber machen, was Demokratiefeinde als erstes angreifen. Die greifen natürlich solche Regeln an. Also muss ich als jemand, der Demokratie verteidigen möchte, diese Regeln durchsetzen. Ich kann mich nicht da oben hinhocken in einer Präsidialfunktion und mich woanders hinwünschen oder das weglächeln.
Nee, oder ich bitte Sie.
Ja, wissen Sie, es ist ja jetzt, um mal ein ganz harmloses Beispiel zu sagen, ja, ein relativ harmloses Beispiel. Bärbel Baas, die ich eigentlich schätze, ich glaube, dass sie es nämlich drauf hätte, sie dürfte sich ein bisschen mehr Militanz als Präsidentin erlauben. Aber Bärbel Baas leitet eine Bundestagssitzung und da kommt der Bundeskanzler und begrüßt sie nicht, sondern fängt sofort an, was zu erklären. Und dann wird er irgendwann mal, als er eine kleine Pause macht, sagt ihm Bärbel Baas sehr freundlich, sehr höflich und sehr ironisch. Da sagt sie ihm, Herr Bundeskanzler, es wäre ganz nett, wenn Sie die Bundestagspräsidentin zukünftig so begrüßen würden, wie es ihrer demokratischen Rolle entspricht, so ungefähr, ja. Worauf Scholz grinst, sich kurz umdreht und sagt einen kurzen Basic Talk sagt wie wird gemacht und weiterredet, als wäre nichts passiert.
Ich habe es gesehen.
Gute Frau Baas dabei völlig unterschätzt ist, das ist diese Höflichkeit, diese ironische Höflichkeit, die ist völlig unangebracht. Das ist eine Regelverletzung und jetzt musst du den, das darfst du ihm nicht durchgehen lassen, völlig egal, ob das jetzt zufällig der Bundeskanzler ist, ein Fraktionsvorsitzender oder irgend so ein AfD-Randständiger. Da musst du sagen, ja, was hier die Regeln sind und setz es durch. Dazu bist du da, ja. Mach einfach deinen Job. Ja.
Genau. Ich habe das gesehen und was ich mir gedacht habe, war, als sie das dann geäußert, es war ja auch sehr verzögert. Ja. Dann habe ich gedacht, genau. Zu wenig, zu spät.
Also genau so ist es, ja.
Weil ich finde es so eine Verschwendung dieser Geschäftsordnung. Die ist toll.
Ich sehe das genauso.
Die ist wirklich toll und man hätte so viele Instrumente, um wirklich straff das durchzuziehen. Ja. Und ich glaube, die ist natürlich sehr, sehr, sehr eng getaktet, diese ganze Geschäftsordnung. Deswegen kann man sich da natürlich nicht alles für die eigenen Meetings rausklauen. Die Polizei wäre natürlich ein bisschen dann eins zu viel. Die Geldstrafe auch, aber die Redezeit und
Es gibt einen Aspekt dabei, der hat dann auch wirklich mit unserem Moderationsthema zu tun ist, und das ist die Auswahl der Person, die moderiert. Und dementsprechend das Rollenbewusstsein dieser Person. Und leider ist es ja so, ich verfolge das in den Landtagen mehr als im Bundestag, leider ist es ja so, dass die Rolle der Parlamentspräsidentin, das ist in der Regel das Ergebnis von einem unendlichen Parteiengeschacher. Da wird dann also jemand aus Proporzgründen, kriegt dann diese Position. Und die Frage, ist es überhaupt jemand, der sich in so einer Debatte durchsetzen kann und der weiß, wie ein kommunikatives Instrumentarium funktioniert, die spielt offensichtlich eine völlig untergeordnete Rolle. Ich weiß einfach nicht, ob es, wenn dann jemand Parlamentspräsidentin oder Parlamentspräsident geworden ist, ob es dann sowas gibt wie eine kommunikative Ausbildung für diesen Job. Ich habe meine Zweifel, aber wenn es das nicht gibt, dann ist es höchste Zeit, dass sie sich das mal leisten.
Das wäre eine gute Idee, weil das natürlich auch die Debatten strukturieren würde.
Absolut.
Es ist gegenseitiger Respekt, einander ausreden zu lassen, den Redner am Pult, wenn er seine Redezeit hat, reden zu lassen. Und ich glaube, es wären auch die Generaldebatten für mich angenehmer zu gucken, wenn nicht permanent diese Zwischenrufe stören würden, wenn das einfach stringent abgehandelt werden würde.
Ja, also ich meine, dass es Zwischenrufe gibt, das lässt sich nicht verhindern und soll auch nicht verhindert werden. Es ist nur die Frage, auf was für einem Level läuft es.
Das und in welchem Ausmaß,
genau. Und in welchem Ausmaß, ja.
Genau. Ja. Naja, vielleicht hört jemand zu und es gibt demnächst eine Ausbildung. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Was ich noch ansprechen wollte, ich hatte vorhin schon gesagt, das Buch ist im Jahr 2022 erschienen, aber jetzt gerade aktueller denn je. Und ist, Sie haben auch der Moderation, an die wir vermutlich als erstes denken, wenn wir den Begriff hören, gesprochen oder geschrieben, und zwar die Moderation in Talkshows. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr die einzelnen Talkshow-Formate durchgehen, sondern auch da auf ein brandaktuelles Thema eingehen. Denn diese Moderation haben wir mit den Meetings, von denen wir jetzt sprachen, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und ich musste sehr lachen. Sie haben geschrieben, wenn Talkshows vergleichbar wären mit Meetings in Firmen, dann müsste auch ein Firmenmeeting heißen, ich habe es mir extra notiert, damit ich es nicht vergesse, weil ich fand es mörderwitzig, dann müsste das Firmenmeeting heißen, Sarah Schmidt reißt uns die IT-Abteilung ins Verderben. Ich habe sehr gelacht. Also das zeigt schon, man kann Meetings nicht wirklich mit Talkshows vergleichen. Aber in Ihrem Buch ist an einer Stelle auch das Thema besprochen, ob politische Talkshows nicht dazu beitragen, undemokratische Tendenzen zu verstärken. Und das ist etwas, was gerade alle, die politisch interessiert sind, sehr, sehr stark beschäftigt, weil wir in jüngster Zeit in den politischen Talkshows tatsächlich häufig dieselben Gäste wahrnehmen. Glauben Sie, dass Talkshows diese Auswirkung haben auf die Zuschauer? Und hätten Sie das auch, wenn die Moderatoren wie Meeting-Moderatoren handeln würden?
Das ist ein großes Thema. Also es ist die Frage, was man mit so einer Talkshow überhaupt will. Und mein Eindruck ist, bei den Talkshows, die es zurzeit auf dem Markt gibt, ist eigentlich gar nicht beabsichtigt, dass die eingeladenen Gäste in eine tatsächlich produktive Auseinandersetzung kommen. Also es findet eher eine Atomisierung statt. Ich lade also bestimmte Leute ein nach allein dramaturgischen Gesichtspunkten.
Empörung.
Das heißt, ja, ich will da irgendeine Action zeigen können. Also ist mein verkümmertes Regiegehirn wird es wahrscheinlich so machen. Ich habe hier jemanden, der vertritt Position A, und dann lade ich natürlich jemanden ein, der garantiert das genaue Gegenteil von Position A vertritt. So, dann gebe ich denen irgendeine Vorlage und dann gucke ich zu, wie die aneinander hochgehen. Vorhersehbar, dass sie aneinander hochgehen. Dann behaken sich da also diese beiden Positionen. Ich habe aber noch drei andere Leute dabei sitzen, die haben damit eigentlich jetzt gar nichts zu tun. Und ich als Moderator mache auch keinerlei Anstrengungen, nicht nur diese zwei da aneinander hochgehen zu lassen, sondern alle fünf tatsächlich in einen Austausch reinzukriegen. Das mache ich ja schon meistens nicht. Es gibt ja Talkshow-Formate, die sind ja nur verkappte Gruppenauseinandersetzungen. Die sind tatsächlich Einzelinterviews, die halt dann so nach und nach zelebriert werden, damit natürlich auch der Talkmaster oder die Talkmasterin gut aussieht.
In dem Fall der Talkmaster.
Ja. Okay, also man muss sich einfach darüber klar sein, wenn das Format so sein soll, dann ist es halt so, mein Eindruck ist, wenn es nur nach den Klicks geht, wenn es nur nach der Einschaltquote geht, und ich weiß, die besten Einschaltquoten gibt's, wenn es Zoff gibt, wenn sich die Leute den Schädel einschlagen. Wenn das Kriterium ist, dann ist es schwierig, das produktiv zu machen. Ich will es mal so sagen, was die Einladung von Extremisten betrifft, vor allem von Rechtsextremisten. Man kann das mal machen, wenn die Talkmasterin oder der Talkmeister kommunikativ auf der Höhe ist und denen genug Paroli bieten kann. Aber das ist nicht mein Eindruck, dass das der Fall ist. Also wir haben das ja schon bei Trump gesehen, bei den Präsidentschaftsdebatten zwischen Clinton und Trump. Da gab es ja immer Moderatorinnen und Moderatoren. Was waren das für Leute? Das waren ausgesprochene Starjournalistinnen und Starjournalisten. Das heißt, die waren qualifiziert durch ihre politischen Kommentare in CNN oder in den großen amerikanischen Fernsehsendern. Die waren qualifiziert, weil sie Leitartikelschreiber waren. Die waren qualifiziert, weil sie gut recherchieren konnten, eine hohe Sprachqualität hatten. Dann moderieren die aber ein Aufeinandertreffen von zwei Präsidentschaftskandidaten, wobei der eine sich kommunikativ in Bulldozer verhält und sämtliche Regeln crasht. Und gegenüber so einem Regelcrashing, waren alle diese Moderatoren, vor allem in der Debatte Clinton-Trump, vollkommen hilflos. Weil das, was sie journalistisch als Ausbildung hatten, sie in gar keiner Weise dafür qualifiziert hat, sowas sinnvoll zu managen. Und so ist es in vielen Talkshow-Formaten auch. Also worin haben die sich qualifiziert, um jetzt so eine Talkshow zu machen? Was ist der Sinn von solchen Talkshows? Und eine wirkliche demokratische Auseinandersetzung, ich muss gestehen, ich habe eine Zeit lang systematisch Talkshows geguckt, weil ich die als Recherche, weil ich das als Recherche gebraucht habe für mein Buch. Daraufhin habe ich dann diese Talkshows analysiert. Aber wenn ich es vermeiden kann, gucke ich mir keine Talkshows mehr an, weil ich diese vorhersehbaren Muster und den tatsächlichen Ertrag für eine sinnvolle Auseinandersetzung, also so lächerlich gering finde, da gucke ich mir lieber was anderes an.
Mehr als überschaubar. Ich habe in jüngster Zeit aufgehört, weil ich nicht immer wieder überall dieselben Personen sehen will. Also es sind immer so zwei, drei, die werden ja von jeder Talkshow in die nächste geschoben. Und da gibt's ja auch durchaus oder auf den Social Media Plattformen deutliche Meinungen dazu. Jetzt hört mal auf, immer dieselben Leute einzuladen, gerade wenn sie vielleicht aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Das ist ja auch ein Thema, das immer wieder aktuell ist. Und sie zitieren jemanden in ihrem Buch, der jetzt gerade wieder für Furore gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob ich den Namen ganz richtig ausspreche. Mai Thi Nguyen Kim. Die hat oder ist mit einem Zitat in ihrem Buch vertreten und die hat damals gesagt, na, es werden immer die in die Talkshows eingeladen, die am lautesten brüllen. Ich nehme das momentan, also ich persönlich, meine Meinung, nehme das heute auch immer noch so wahr. Und sie ist ja sehr aktiv, veröffentlicht sehr viele Videos und hat gerade, ich glaube letzte Woche, vor 6 Tagen, wenn wir ausstrahlen, ist es wahrscheinlich schon 2 Wochen her, wirklich für Furore gesorgt, hat ein Video veröffentlicht und hat da angekündigt durchblicken lassen, dass sie jetzt eine Partei gründen wird. Und hat alle Klassiker gespielt, populistisch, die da oben, Nerds an die Macht. Ich habe das Video verfolgt und dachte so, ja, und wann kommt jetzt der Inhalt? Also das ist ja dasselbe in einer anderen Farbe irgendwie. Also es sind keine Lösungsangebote, keine Inhalte, aber schöne, schöne Worthülsen. Und sie hat's, ich glaube, 1 oder 2 Tage später mit einem weiteren Video aufgelöst und hat gesagt, nein, natürlich gründe ich keine Partei, aber ich wollte euch allen mal zeigen, wie Populismus funktioniert. Mhm. Und hat dann ihr eigenes Video zerlegt. Ich war begeistert, fand ich wirklich eine gute Idee. Und sie sagt das immer noch, dass also in die Talkshows eingeladen wird, wer am lautesten brüllt. Ja. Und klar. Damit, glaube ich, können Talkshows schon dazu beitragen, klar, dass antidemokratische Tendenzen noch mal verstärkt werden.
Also der Punkt ist doch, wenn man sich von Logarithmen vormachen lässt, was ihnen angeboten wird, und dann ist klar, die meisten Klicks gibt's, wenn es besonders starke Reize gibt. Ob das jetzt bei YouTube ist oder bei TikTok oder bei wem auch immer. Das ist ein vorhersehbarer Mechanismus, im Grunde fast ein bisschen suchterzeugend, und so ist das Geschäftsmodell gedacht. Und wenn ich jetzt aber als öffentlich-rechtliche Einrichtung diesen selben Mechanismus unhinterfragt kopiere und als Handlungsgrundlage zum Beispiel für die Auswahl von Diskutanten in so einer Talkshow nehme, dann ist es ein vorhersehbares Muster. Der Ertrag wird relativ gering sein und ich kriege vielleicht eine Menge Klicks. Aber was soll das schon heißen? Also das ist doch, es ist doch ein simples Prinzip. Aber warum sollte ich als öffentlich-rechtliche Anstalt so simpel bleiben? Ich muss es doch nicht so simpel machen wie ein Logarithmus bei YouTube. Also dafür werde ich doch bezahlt. Also also ist so meine Vorstellung von, ich bin ein großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen. Ich denke mir doch, die Öffentlich-Rechtlichen werden doch dafür bezahlt, dass die so viel Recherche-Power mal einsetzen, dass sie auch mal interessantere Leute in Talkshows bringen. Dass sie auch mal unbekannte Leute, die aber ein gewisses Charisma haben, eine gewisse telegene Haltung haben, originell sind, streitbereit, die ausfindig zu machen und dann da angemessen zu inszenieren. Müsste doch eigentlich drin sein, ja.
Das müsste drin sein.
Statt immer wieder dieselben unseligen Typen zu bringen.
Das würde ich mir auch wünschen und ich glaube, davon gibt's genug. Und zwar parteiübergreifend bei allen demokratischen Parteien und gerade wenn man sich ein bisschen auf den sozialen Medienplattformen bewegt, da gibt's ganz viele. Da hat man vielleicht nicht die großen Namen, das sind aber Menschen, die was zu sagen haben. Das sieht man auch an den Beiträgen, die da veröffentlicht werden. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Ich habe noch einen kleinen Wunsch, Herr Dr. Mohler. Just heute, wenn diese Folge erscheint, es ist der 1. März, startet die BRAC eine kleine Videokampagne mit Statements zum Schutz, zur Sicherung des Rechtsstaates mit ganz vielen Anwälten, Richtern, Politikern. Jetzt sitzen wir hier just zusammen. Möchten Sie auch ein kleines Statement pro Rechtsstaat für unsere freie, vielfältige Demokratie abgeben?
Naja, also das finde ich so selbstverständlich, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sein, das möchte ich gar nicht weiter thematisieren. Was ich aber thematisieren möchte, ist, ich sag's mal ein bisschen platt, die Stärke der Faschisten ist die Schwäche der Demokraten. Also wenn ich unfähig bin, demokratische Regeln im öffentlichen Raum durchzusetzen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn Rechtsextremisten immer mehr Fuß gewinnen. Und ich muss das durchsetzen. Es genügt also nicht, wenn irgendein demokratisches Prinzip zitiert wird oder nachgelesen wird oder in irgendeiner Schublade, in irgendeinem Archiv verschimmelt, sondern ich muss wir haben ja vorhin geredet über die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags. Das ist ein leuchtendes demokratisches Werkzeug. Und das darf ich nicht verstecken, das muss ich ausstellen und mit Leben erfüllen und machtpolitisch durchsetzen. Das ist für das Überleben von Demokratien viel wichtiger, als sowas zu verschweigen.
Jetzt haben Sie aber doch ein sehr großes und, wie ich finde, sehr schönes Statement abgegeben. Vielen Dank dafür, dass wenn wir auch in die Kampagne auf die eine oder andere Art noch einfließen lassen, was in jede Episode, und ich glaube, wir haben schon so ein bisschen unsere geplante Zeit überschritten, was in jede Episode mit dazugehört, ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingstalkshows, Lieblingsmoderatoren, Lieblingsparteien. Und für Sie habe ich die folgenden drei Ls, lieber Herr Dr. Mohler. Ich frage Sie natürlich nicht nach Ihrer Lieblingstalkshow. Das erscheint mir nicht sehr aussichtsreich. Daher lieber Ihr Lieblingsbuch, das Sie momentan vielleicht lesen.
Ich lese in der Regel mindestens 5 oder 6 Bücher gleichzeitig. Ich bin ein Buchjunkie. Aber ein Buch, das ich ganz toll finde und allen möglichen Leuten zurzeit schenke, ist das Buch Bitch. Bitch, das ist ein Buch über zoologische Unterschiede bei allen möglichen Lebewesen, über männliche und weibliche Verhaltensformen und Reproduktionsformen und das finde ich derartig aufregend und abenteuerlich, was ich da lerne. Ich kann es nur empfehlen. Es ist toll. Ich bin mittendrin. Ich freue mich auf jede Seite.
Das ist gut zu wissen. Ich merke mir das mal vor. Wenn ich meine ganzen Leser-To-Dos erledigt habe, die zu Hause noch rumliegen, werde ich mir das vielleicht mal zu Gemüte führen. Jetzt sind Sie gerade in Berlin. Haben Sie in Berlin einen Lieblingsbezirk?
Ich bin relativ naiv, was Berlin angeht. Ich habe zwar eine Zeit lang mal in Berlin gearbeitet und mein Vater kommt aus Berlin, aber ich war praktisch nie richtig da. Was ich zurzeit entdecke, einfach weil meine Tochter da lebt, ist Pankow. Ich finde es einen wirklich interessanten Bezirk. Also so viel Grün, mhm. so viel interessante Kneipen. Es hat ein bisschen was Dörfliches und sowas Unkompliziertes. Gefällt mir wirklich gut.
Ja, also im alten Pankow, ich weiß gar nicht, heißt das Altpankow, so im äußeren Bezirk bin ich gelegentlich, wenn ich zum Amt muss, aber da ist wirklich sehr grün. Ich wohne auch in Pankow, aber eher Richtung Prenzlberg, sondern in Prenzlberg. Aber ich finde es ein schöner Stadtbezirk, Pankow. Ja. Da gibt's viele schöne Ecken. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, was ist im Augenblick Ihre Lieblingsaufgabe?
Ich arbeite an einer englischen Übersetzung meines Buchs mit Ignoranten sprechen. Das erfüllt mich fast mit einer gewissen Leidenschaft, weil ich da das, was ich auf Deutsch leicht ausdrücken kann, in eine Sprache transportieren muss, von der ich meine, ich würde sie ungefähr kennen. Jetzt aber merke, wie riskant es ist, wenn es wirklich um die Details geht. Ich habe das versucht mit DeepL zu machen, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, wie deprimierend es ist, was da rauskommt, und arbeite jetzt wieder mit einer richtigen Übersetzerin aus Fleisch und Blut zusammen. Und auch das ist mühsamer und anstrengender, als ich gedacht hatte, aber lohnend. Und das wird bedeuten, dass die englische Übersetzung von mit Ignoranten sprechen wahrscheinlich in 2 Wochen endlich fertig ist, rechtzeitig zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf.
Das wäre auch wirklich wichtig. Und da fällt mir gerade auf, über das Buch haben wir auch noch nicht gesprochen, Herr Mohler. Das heißt, das spoilern wir jetzt mal. Ich setze das einfach voraus. Irgendwann müssen wir das auch noch besprechen. Lieber Herr Dr. Mohler, wie bei allen Gesprächen mit Ihnen habe ich sehr, sehr viel gelernt, hatte große, große Freude. Und wie gesagt, heute habe ich mich das ein oder andere Mal ertappt gefühlt. Vielleicht auch der ein oder andere Lauscher da draußen. Vielleicht ging es euch genauso. Apropos Lauscher, noch ein paar Worte an euch. Besucht uns auf www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Lasst gerne auch einen netten Kommentar da. Ganz wichtig, folgt uns auf Instagram und Threads, auf YouTube bitte ebenso. Abo dalassen, Glocke aktivieren. Auch da freuen wir uns über einen netten und lieben Kommentar. Und ab heute im Lauf des Vormittags besonders wichtig, bitte supportet unsere Kampagne für den Rechtsstaat, teilen, was das Zeug hält, nett kommentieren, freuen wir uns sehr. Ganz wichtig ist auch, einen Blick in die Brack-Mitteilung, ins Brack-Magazin werfen, beides digital erhältlich. Und heute bitte auch einen Blick in die Shownotes werfen, da habe ich euch ganz viel zu Dr. Mohler zusammengestellt. Lieber Herr Mohler, das war's. Ich glaube, ich weiß es nicht, habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, wir haben vielleicht einen neuen Rekord aufgestellt oder sind nah dran. Und ich ringe Ihnen jetzt einfach das Versprechen ab, mit Ignoranten sprechen wir auch nochmal.
Ja, von mir aus gerne.
Ich würde mich sehr freuen. Danke, dass Sie da waren, und vor allem danke, dass Sie in Präsenz da waren. Es war mir ein Fest.